Das heißt, einfach mit dem Überstrom, bevor der eingespeist wird, wird erstens einmal das Hausnetz versorgt und in zweiter Instanz wird dann einfach nur über die Heizstäbe Warmwasser generiert. Somit habe ich die Energie umgewandelt, gespeichert und für jeden verfügbar gemacht in der Wohnung, ohne dass ich irgendwo was um und um verkabeln muss.
Funkenflug, der Glutnis-Podcast. Ideen, Impulse und Innovationen aus dem Müllviertel.
Herzlich willkommen beim Funkenflug, der Glutnis-Podcast. Mein Gast heute, Daniel Wagner. Er ist fürs Energiemanagement im Glutnis zuständig und legt dieses Energiemanagement auch für Wohnbauten um. Hallo Daniel.
Hallo, grüß euch.
Daniel, wir haben schon mit Klaus darüber gesprochen, wie das ganze Energiekonzept im Glutnis ausschaut. Das ist ja gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Nur mal kurz zusammengefasst, warum braucht es eigentlich ein Energiemanagement, ein intelligentes im Idealfall noch?
Naja, es geht im Prinzip darum, man kann alles so betreiben, wie man es immer gemacht hat. Also man macht einfach eine relativ große Halle, so wie es wir jetzt in Freistadt gemacht haben, mit der Vorproduktion, mit der Beschichtung. Dann hat man energietechnisch, wie der Klaus immer so schön sagt, einmal ein Schwarzkabel, die Zuleitung für den Strom und einmal ein Göpsreal oder Orangereal für das Gas. Und das war's dann. Dann räumen wir einfach auf und arbeiten mit dem Ganzen. Wir sind da jetzt doch sehr abgekommen von diesem Standardkurs. Wir haben sehr viele alternative Erzeugungsmethoden, sei es jetzt einmal die PV-Anlage auf der Halle bzw. auf die Carportstraßen im Solar Sky. Wir haben genauso Mikrogasturbinen, die was zwar Gas verbrennen, aber durch die Kraft-Wärme-Kopplung einfach nur Wärme und dazu auch noch Strom produzieren für den Standort. Wir haben relativ viel Speicher, wir haben die bidirektionalen Autos. Und da muss dann zwingend erforderlich, dass irgendeine Instanz drüber steht und die ganzen Komponenten oder Teilnehmer am Standort da wirklich orchestriert.
Mhm. Und die Instanz bist bei uns du, aber du hast da eine Unterstützung, nämlich eine Software. Also was sind so ein paar Beispiele, wie das Ganze orchestriert wird, wie du gesagt hast?
Im Prinzip unser Energiemanagement, das rennt unter einen Safety-Dog-Schirm mit, ist einfach das automatisierte Helferlein, wenn man so will, das was dann den jeweiligen Komponenten sagt, wann sie was zu tun haben. Und das Ganze passiert, ich bin ein Fan von Struktur, jetzt muss ich aber ein wenig durcheinander anfangen. Im Prinzip, wir haben überall Messungen integriert, das heißt, jeder Stromabgang, jeder Pufferspeicher, alles wird bei uns gemonitort, also in Echtzeit gemessen, dass wir die ganzen Werte haben. Und aus diesen Werten ergibt sich über die komplette Zeitspanne, was wir das machen, ein Verbrauchs- oder Lastprofil. Das heißt, ich weiß, wenn wir jetzt da beschichten dann, was der Beschichtungsofen braucht an Gas, was der an Strom braucht, wie die Kompressen dazu rennen, weil bei Beschichten braucht man Druckluft dazu. Und somit haben wir ein komplettes Lastprofil. Nicht nur von der Beschichtung, sondern vom kompletten Standort. Und somit wissen wir auch, okay, das war gestern so, das war vorgestern so, vorgestern nicht, da war Sonntag, da schaut es anders aus. Und auf Basis von denen legt es eine Strategie fest, auch für die nächsten 24 Stunden, wo wir dann genau wissen oder ungefähr wissen, aha, da ist die meiste Energie da vorhanden vor der PV-Anlage, beziehungsweise da wird dann später die meiste Energie gebraucht. Und so wird es dann intelligent verwaltet und geschalten, dass das einfach über die nächsten 24 Stunden den wirtschaftlich besten oder ökologisch den besten Nutzen von den ganzen, das ganze Produkt ist.
Das heißt jetzt einmal, jetzt nur, natürlich haben wir größere Verbraucher wie das Büro, aber über das Büro abgebrochen, das System weiß, okay, die Kaffeemaschine rennt zum Beispiel von 7 bis 8 Uhr morgens am meisten, mittags startet die Mikrowelle, so, natürlich auf die großen Verbraucher umgelegt, aber auf die kleinen runtergebrochen und denkt und schaut dann, dass zu dieser Zeit diese Energie dann da ist. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ganz exakt, genau. Also im Büro kennen wir es tatsächlich lustigerweise wirklich in der Früh die Spitzen nicht, aber dann um 11, 11:30 bei uns im Büro, wo dann einfach die Ehe losgeht und die ganzen Mittagessen erwärmt bis 4:12, da sieht man wirklich, dass wir da die abrupte Spitzen haben. Und genauso kann man das auf jeden Prozess in wahrscheinlich jedem Unternehmen umlegen und mit einer gewissen Planung auch das Betriebsergebnis verbessern.
Also wir haben jetzt von den Verbrauchern gesprochen, die sind klar, das wird mitprotokolliert. Wir wissen ungefähr, wann die Energie produziert wird, also das heißt, wenn Sonne scheint, haben wir PV-Energie da. Was braucht es jetzt dann noch dazwischen, um mögliche Dinge auszugleichen?
Natürlich ist jetzt, es gibt ja verschiedene Charakteristiken. PV-Anlage, die schwankt natürlich und oft ist es so, dass die Energie immer dann verfügbar ist, wenn man es gerade nicht wirklich am meisten braucht. Und das Ganze wird dann bei uns gepuffert, entweder in Warmwasserspeichern über die Heizstäbe, die was man einfach überheizen kann, haben wir einfach einen thermischen Speicher, oder eben auch ganz klassisch, möchte ich fast sagen, über einen Batteriespeicher, der was sich dann einfach auflädt und die Energie dann vorhaltet für die Zeiten, wo man es wirklich braucht.
Das heißt, der Speicher wird geladen, damit, wenn ich sage, ich brauche um 3 Nachmittag den Strom, schaut man am Mittag, dass man den dann irgendwie vollbringt. Was sind jetzt nur Faktoren, dass ich sage, okay, ich habe jetzt fixe Verbraucher zu fixen Zeiten, habe den Speicher, habe in etwa irgendwann einmal die Zeit, wo die Energie daherkommt. Was kann ich jetzt da nur dann an Intelligenz oder an Steuerung dahinter bringen?
Da möchte ich jetzt ganz gerne mit zurück zum Speicher greifen. Das ist ja eigentümlich ein sehr, sehr gieriges Instrument. Das heißt, der wartet nicht auf die Freigabe, dass er sie aufladet, sondern der merkt, aha, wart, PV-Energie ist da und bevor es ins Netz einrinnt, nimmt es der einfach raus. Und das ist oft so. In Freistadt speziell haben wir ja eine weitere Variable. Das ist ein Spot-Tarif beim Strom. Das bedeutet, ich habe 365 Tage im Jahr für jede Stunde einen eigenen Preis. Der richtet sich einfach immer nach Angebot und Nachfrage, was dazu führt, dass um Mittag oder generell um die Mittagszeit, 10, 11, 12 bis um 1, 2 circa, der Strom sehr, sehr billig ist und in den frühen und Abendstunden, also die Peakzeiten, sehr teuer. Und der Speicher, der nimmt es dann eigentlich gleich in der Früh, wo man die PV-Anlage anspringt, wo man das meiste durch das Netz einspeisen verdienen würde, dann sieht der gleich mal auf. Und genau so was unterbinden wir mit dem Energiemanagement, dass man sagt, okay, wir sind ab 10, 11 wahrscheinlich in der Einspeisebegrenzung. Das heißt nichts anderes, als wir, die PV-Anlage hätte noch Potenzial zum Energie erzeugen. Wir bringen es aber am Standort nicht unter und das Netz sagt, ich verkraft auf diesen Einspeisepunkt auch gleich 500 kW sind das bei uns praktisch. Und dann wird die PV-Anlage abgeregelt und diese Zeit, wo wir den Speicher laden, schieben wir genau dann in diesen Block hinein, wo die PV-Anlage dieses Potenzial hat.
Das heißt, ich optimiere nicht nur das Einkommen vom Strom, indem ich zu Zeiten verkaufe, wo ich mehr dafür kriege, sondern ich verhindere auch noch, dass ich die PV-Anlage eigentlich abregeln und die dann nur mit 50% Leistung, 30% Leistung oder sowas dann auch runterfahre.
Ganz genau.
Und ein Speicher ist jetzt ja nicht nur, haben wir schon in anderen Folgen auch besprochen, nicht nur der Speicher, der stationäre, sondern auch der mobile Speicher, also die Elektroautos. Da hört man ja immer wieder von Mitarbeitern, dass sie auch zu dir kommen und sagen, mein Auto lohnt nicht. Was hat es da für einen Hintergrund?
Ja, das kann ich eigentlich nicht mehr auch dran, weil das ist meine Haupttätigkeit jetzt in der Firma geworden. Also Kollegen erklären, warum das nicht geht. Ist aber wirklich voll interessant eigentlich. Also unsere Leute kommen mit Elektroautos oder mit den Poolfahrzeugen um 7, 8 in der Früh stecken an und wir haben die smarten Ladepunkte für diese Flottenfahrzeuge. Und das Energiemanagement weiß einfach, ja, jetzt gerade ist der Strom teuer. Entweder beziehe ich nicht aus dem Netz, dass ich die Autos lade, oder wenn ich genug PV-Energie habe, dann schiebe ich die halt ins Netz ein, weil es einfach wirtschaftlich gerade sinnvoller ist. Und das System meint halt, ja, er ist eh bis um 5 da. Und natürlich, wenn der dann um 12 einmal zum Auto schaut, die meisten über das Smartphone-App und sagen, hey, das Auto hat ja gar nicht gelohnt, dann ist der erste Weg natürlich zu mir. als Energiemanager und dann hast du ja dann irgendwas funktioniert schon wieder nicht. Aber de facto freue ich mich dann immer, weil ja, es funktioniert ja voll super.
Also es funktioniert was anderes dann ganz gut, nämlich die Optimierung des Energieverbrauchs. Wir setzen dieses Energiemanagement ja nicht nur, oder die Firma Innovametall setzt ja nicht nur im eigenen Gebäude, also im Glutnest um, sondern auch im Wohnbau. Da gibt es ja ähnliche Herausforderungen, nur dort wird, glaube ich, nur weniger Energie untertags gebraucht, weil halt in einem Wohnbau meistens untertags halt die wenigsten zu Hause sind. Was sind da die Herausforderungen für das Energiemanagementsystem?
Herausforderungen gibt es in dem Sinn nicht. Es sind alles nur Möglichkeiten, Chancen und auch nur wiederum andere Nutzungsbeispiele, genau von diesem Management oder von dem Monitoring-System. Es war für zumindest mich am Anfang nicht klar, was da eigentlich für Mehrwert generiert wird. Wenn ich jetzt da Hausverwaltung hernehme, die betreuen so Wohnquartiere mit zwischen 100, 150 und 300, 400 Wohneinheiten. Was das bedeutet, dass man das Ganze betreibt und instand haltet. Die haben Lifte, die haben Garagentore, die haben alles Mögliche. Und natürlich, die haben über ihre Hausverwalter, die was halt da durchgehen und schauen, ja, passt. Und es ist aber nichts irgendwo digital abgebildet, wo man sagt, ja, was passiert da eigentlich auf dem Standort? Und da sind wir jetzt da gerade auf, oder sehr lange schon eigentlich, mit der Lösung unterwegs, dass man sagt, okay, wir messen genauso wie bei uns im Freistadt am Glutnest auf der Wohnanlage die verschiedensten Stromabgänge, egal ob das jetzt der Pool ist, ein Gemeinschaftsraum, irgendeine Sauna oder Garagentor. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir sogar die Zyklen von einem Lift über den Stromzähler abfangen, weil jetzt mal, wenn der fährt, hat er Spitzen. Und dann weiß auch die Hausverwaltung, aha, so und so oft sind wir in der Woche mit dem Lift gefahren, das heißt, ich habe so viele Zyklen drauf und dann können wir den, oder müssen wir den schon wieder warten. Also das ist einmal das Erste, wo ich sage, aktiv monitoren, dass man da wirklich alles rauskriegt und de facto dieses Wohnquartier digital abbildet für eben diese Betreiber.
Also wenn du sagst monitoren, reden wir aber nicht davon, dass man nachschaut, wann der Herr Huber seinen Fernseher einschaltet oder wann der Herr Huber kocht, sondern da geht es um einen Gemeinstrom und um die Gemeinschaftsflächen, die da
ganz genau, das ist nur wichtig zum dazu sagen, die Privatstromverbräuche gängen uns nichts an, da geht es wirklich nur um den Allgemeinstrom, wie es so schön heißt. Also jene Stromrechnungen, die was dann auf alle Quartierbewohner aufgeteilt werden und auch vom Hausbetreuer oder von der Hausverwaltung initial betrieben werden und nichts Privates natürlich.
Okay, also das heißt, wir tracken jetzt einmal mit und ich sage einmal so, das System wird ja ein bisschen was kosten auch. Und für die Wohngenossenschaft wird jetzt nicht die Kosten sich dadurch amortisieren, dass da jetzt einer nicht mehr hinfahren muss und schauen muss, wie oft das der Lift gefahren ist. Das heißt, was mache ich dann auch mit den getrackten Daten außer Nachtschauen wegen der Liftwartung?
Was man auf jeden Fall hat, man natürlich diese geplanten Wartungen durch die Liftwarten ist ein immenser Mehrwert. Was aber nur ein Riesenthema ist, man sieht da, falls irgendwo eine Komponente defekt ist, beziehungsweise man kann, oder man hat Erfahrungswerte, weil es gibt 1000 Häuser und das sind nicht 1000 Wohnquartiere und 1000 Wohnungsbetreiber dahinter, sondern es sind ja mehrere und die haben ja Vergleichswerte und die wissen ja, okay, eine Tiefgaragenbeleuchtung darf Hausnummer im Jahr irgendeine Menge brauchen. Wenn jetzt da um diese Hälfte oder das Doppelte oder Dreifache drüber geht, dann wissen die einfach, dass da was nicht funktioniert und dass man da irgendwo warten muss.
Das heißt, ist ja in einer gewissen Form auch ein Sicherheitsaspekt, weil wenn da irgendwie ein enormer Verbrauch ist, hängt das meistens mit irgendeinem Kurzschluss oder Ähnlichem zusammen und das ist mit Wärme verbunden und das fällt ja im Bereich Brandschutz irgendwo rein. Aber zur Energie zurück. Wenn ich das alles tracke, dann habe ich ja diese Lastenprofile auch. Die kann ich dann auch im Wohnbau nutzen, oder?
Kaum mehr.
Okay. Sprech mal über ein konkretes Projekt. Ich kenne das Projekt in Ottnang, wo PV-Balkone montiert worden sind, wo auf dem Dach auch eine PV-Anlage drauf ist und wo das Energiemanagementsystem von SafetyDoc auch verwendet wird. Was ist dort am Standort, was wird da zusätzlich zu den angesprochenen Dingen getrackt und wie wird dort das Energiemanagementsystem genutzt?
Im Prinzip in Ottnang, was wir jetzt da angesprochen haben, sind noch zwei Komponenten, die was ich jetzt da noch schuldig bin. Zum einen die PV-Anlage, die ist auch über SafetyDock eingebunden, hat einfach den Riesenvorteil, ich kann mir das am Computer, am Bildschirm dann sehr schön aufteilen. Da ist ja nicht nur eine Dach-PV-Anlage, ein Dachel oben, logischerweise, sondern wir haben auch dort die PV-Balkone. Das heißt, ich habe nicht nur die Ausrichtung am Dachel Richtung Süden, sondern ich habe dann auch noch Balkone, die was das Geländer, was mit PV ausgeführt ist, das was einmal Richtung Osten, einmal Richtung Westen und genauso auch Richtung Süden schaut, aber halt auf 90 Grad. Und da ist es ja ganz interessant, dass man das zusammenfängt oder zusammenfasst, diese Leistungen, je nach Ausrichtungen und Balkonturm, dass man dann auch genau weiß, aha, dort und da gibt es Probleme. Das ist auch wieder eine Wartungsthematik zum anderen, beziehungsweise auf der anderen Seite auch wieder dann, wo weiß man, okay, dieser Balkon oder diese Einheit bringt so und so viel Energie. Beziehungsweise man merkt dann auch, okay, ist es überhaupt sinnvoll, dass man dort und da was hin tut. Und das zweite große Thema ist, das hast du vorher schon ganz schön angesprochen, Wohngebäude braucht relativ wenig Strom tagsüber. Weil ja gut, wir sind ja alle unterwegs, überhaupt mit Chains. Und da ist dann die Frage, natürlich kann man jetzt die ganze Energie hernehmen und einfach ins Netz einspeisen, ist aber dort auch schon limitiert gewesen. Das heißt, wir können dort auch nicht das volle Potenzial abrufen. Und was nur dazu kommt, die Bewohner haben zwar einen PV-Balkon, aber sie haben ja nichts davon, weil es geht alles auf dem Allgemeinstrom, der wird zwar in Summe gesenkt, das spürt man aber eigentlich nicht so auf der Stromrechnung. Man spürt es schon, aber es geht halt für mehr. Und was wir dort nun gemacht haben, wir haben dort mehrere Pufferspeicher eingegeben für die Wärmegewinnung, mehr als wir üblich vorgesehen wäre, und haben den mit Elektroheizstäbe ausgestattet. Das heißt einfach, mit dem Überstrom, bevor der eingespeist wird, wird erstens einmal das Hausnetz versorgt und in zweiter Instanz wird dann einfach nur mit über die Heizstäbe Warmwasser generiert. Somit habe ich die Energie umgewandelt, gespeichert und für jeden verfügbar gemacht in der Wohnung, ohne dass ich irgendwo was um und um verkabeln muss.
Das heißt de facto, ich dusche mich am Abend mit der Mittagssonne.
Ganz genau so ist es.
Gut, das heißt, für die Bewohner selbst heißt es dann, dass eigentlich die allgemeinen Kosten, also die Heizkosten, also die Betriebskosten, was ja in vielen Fällen auch als zweite Miete bezeichnet wird, dann mittelfristig auch gesenkt werden können, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Ich kann es jetzt nur wieder zurück auf mich führen. Ich wohne ja auch in einer Wohnung. Im Prinzip waren es 10 Teile hier, nämlich meine Betriebskosten, ist ein Teil davon Strom. Und ich glaube, 6 oder 7 Teile Warmwasser. Und somit ist das ein immenser Mehrwert, was eigentlich generiert wird, wenn man das wirklich ins Warmwasser reinpumpt.
Weil die Sonne schickt keine Rechnung, das hat der Klaus Bichlbauer auch schon mal in dem Podcast in einer frühen Folge gesagt. Gut, das heißt, wir haben dort jetzt einmal die Energie der Sonne genutzt, um Warmwasser zu generieren. Erster Benefit, die Bewohner zahlen weniger Betriebskosten. So, zweiter Benefit, die Wohnungsgenossenschaft sitzt in dem Fall in die Verwaltung in Wien. Das Projekt ist in Ottnang. Die wissen von der Weiden ungefähr, was sie dort tut, was dort passiert. Können sogar sagen, wie es Wetter ist, ja, durch die PV-Nutzung in dem Fall. Das heißt, man die auch helfen, wissen die schon, Sonnenschein, die Bewohner sind gut drauf oder Regen, die Bewohner sind vielleicht nicht so gut drauf. Was kann man da jetzt aus diesem Lastenprofil, was ja dort auch generiert wird, vielleicht auch noch für die Zukunft oder für Investitionen irgendwo herauslesen?
Was man auf jeden Fall kriegt durch sowas, ist natürlich auch, dass man analysieren kann, was die Potenziale sind in der Wohnanlage. Man hat eine gewisse Größe, man weiß, wie das selbst aufgeteilt ist und man kann dann ganz klar Empfehlungen aussprechen, was bedeutet, ja, was würde denn nur Sinn machen? In Ottnang ist das auf jeden Fall ein Thema. Überhaupt, ja, jetzt haben wir März, es dauert noch einen Monat, hat man tatsächlich die Pufferspeicher schon ausgelastet. Das heißt, da ist viel mehr PV-Strom noch da, den was man irgendwie nutzen könnte. Und dann kommen wir einfach daher, sind wir in einem Bestand, wo es umbauen eine andere Sache, aber tatsächlich auch dann für neue Projekte, wo man sowas andenken will, kann man dann sagen, ja, dass man es wirklich komplett auslasten kann, haben wir dann so viel Energie frei, das würde bedeuten, so und so viel Heizstäbe mehr, beziehungsweise in dem Fall, wir brauchen auch größere oder mehr Pufferspeicher. Ist jetzt da monetär gesehen ein relativ kleiner Aufwand, weil gut, ist ja sowieso schon da und man muss dann halt ein bisschen größer machen, mit Wasser füllen und dann kann man noch mehr Effizienz oder noch mehr Sonnenstrom in diese Pufferspeicher geben. Beziehungsweise, was dann nur ein Riesenthema ist, man sieht man, okay, wahrscheinlich haben wir dann nur Energie frei und dann ist die Frage, überhaupt wieder zurück zur Mobilität, wenn irgendwie jetzt ein Elektroauto hat und einen Ladepunkt in der Tiefgarage, ob man den nicht auch über diesen PV-Strom laden kann. Es ist dann so eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite die Hausverwaltung bzw. die Bewohner vor Ort freuen sich dann, weil da ist ein williger Kunde, der was ihren Strom abnimmt für einen guten Preis. Auf der anderen Seite ist der Elektroautofahrer, der was dann einfach sein Auto sehr günstig tanken kann daheim.
Das heißt, die Energie dann auch verwenden, das heißt, die würden auch dann die anrufen, warum lädt mein Auto nicht, wenn ich es gleich anstecke. Natürlich braucht es dann auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde daheim, bitte lohn so viel wie geht, ja, auch wenn es regnet oder schneit oder ähnliches. Wir haben jetzt schon über den Punkt Mobilität auch gesprochen, Mobilität und Energiemanagementsystem. Das SafetyDock-System der Firma Innova Metall kann ja beides und wird ja am Standort im Glutnis da verwendet. Aber was für Faktoren siehst du im Energiebereich, gerade im Wohnbau noch, was man da, wie man das noch nutzen kann, optimieren kann?
Also wir lernen da nicht tagtäglich, aber sehr schnell dazu. Es geht immer weiter eigentlich auch um die Energie- und Wärmeversorgung lokal. Das ist unser großes Ziel, auch, dass wir die ganze Energie, die was am Standort erzeugt wird, irgendwie aufbrauchen am Standort. Und da ist dann ein Riesenthema auch nur die Effizienz. Das heißt, wir haben in Notenang ausschließlich über Heizstäbe gearbeitet. Das ist jetzt von der Effizienz her, man gibt 1 Kilowattstunde Strom eine und kriegt 1 Kilowattstunde Warmwasser raus. Pi mal Daumen. Natürlich können wir das jetzt dann noch weiter optimieren in Kombination mit Luft-Wärmepumpen. Speziell, wenn es dann darum geht, dass man sagt, im Niedertemperatursektor sind wir dann nicht auf 1 Kilowattstunde zu einer, sondern eher auf 1 Kilowattstunde zu 2,5 Kilowattstunden. Und wenn man sagt, man will das Ganze wirklich am Standort verbrauchen, wo man immer ist, haben wir natürlich die Möglichkeit, zum einen Ladepunkte, die muss hoffentlich immer laden und nicht nur dann, wenn es SafetyDock will, weil ja, gibt es verschiedene Use Cases, haben wir alles abbildet. Was nur Thema ist, die Mobilität, wenn man sagt, man hat dann ein Auto, zum Beispiel aus Sharing-Fahrzeug, also dass man aus Wohnungsgesellschaft Stellplätze erspare, auf den gleichen Stell- oder Autoparkplätzen mehr Wohnungen bauen kann, dann brauche ich alternative Mobilitätslösungen. Dann kann man ein Elektroauto aus Sharing-Fahrzeug in dieses Wohnquartier implementieren, stellt es für die Bewohner zur Verfügung, dass die fahren können. Und diese Energie, wenn wir das so bidirektional machen wie im Glurnest, kann dann auch aus der PV-Anlage gespeichert werden. Und wenn das Auto nicht genutzt wird, wenn es ein Stehzeug und kein Fahrzeug ist, wie du vorher schon gesagt hast, dann dient es einfach als Speicher und kann die Energie wieder zurück in den Allgemeinstrom geben.
Also das, was am Glurnest schon umgesetzt ist, kann man dann im Wohnbau auch entsprechend verwenden. Jetzt noch zur Umsetzung. Also wir haben in einer frühen Folge schon gehört, das ist jetzt nichts für Einfamilienhäuser. Ja. Also da kann zwar kommen und sagen, wir hätten das gerne, die Firma Innova Metall setzt es dann aber nicht um. Aber wenn jetzt so ein Projekt losgeht, ja, sei es eine Sanierung, wo Energiebalkone, Sübkon-Energiebalkone montiert werden oder auch ein Neubau, wo verschiedene Lösungen kommen. Wie ist da der Ablauf in der Planung oder was muss man da was muss da ein Bauträger auch in einer gewissen Form vielleicht beachten, bevor es ins Umreißen anfangen?
Jeder Bauträger wird das schon irgendwo wissen, dass man nicht einfach in den Vorschlaghammer in die Hand nimmt und einfach einmal ja, aus Emotion der Wand niedermodübelt. Es gehört einfach einmal ganz grob bis hin zu im weiteren Fortschritt ganz fein konzeptioniert, wo man einfach sagt, ja, was will ich denn eigentlich erreichen oder was macht denn Sinn? Und da reden wir, da sind wir wirklich sehr gerne bereit, wirklich uns auszutauschen, na, welche Ideen existieren denn so, wenn man jetzt sagt, wie du jetzt angeführt hast, eine Bestandswohnung, vielleicht nur mit einer Ölheizung oder dergleichen, nicht thermisch saniert, und da ist einfach die Frage, ja gut, man kann jetzt einfach Balkone dazu schrauben, wie kann jetzt einfach eine Fassaden dazu machen und vielleicht irgendwo Fernwärme anschließen und dann gepasst, das war's. Oder man geht wirklich den Schritt hin und sagt, okay, wie bauen wir das zukunftsfit auf? Und aus einer ganz ganzheitlichen Perspektive, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht noch verdichten, macht man ein, zwei Etagen drüber mehr, kriegt mehr Wohneinheiten her. Man steigert die Attraktivität enorm, wenn man sagt, niedrige Betriebskosten, voll Wärmeschutz, Balkone dazu, wo vorher vielleicht keiner war sogar. Man baut eine PV-Anlage dazu, man hat dann ein alternatives Mobilitätskonzept, dass die Leute sich aussuchen können, ich nehme jetzt mein Auto und fahre in die Arbeit oder einkaufen, borge mir ein Rad aus, ein Lastenrad oder vielleicht sogar ein Sharing-Auto, dass das die beste Option wäre. Und somit kann man einfach ein bestehendes Quartier genauso sehr gut zukunftsfit und ordentlich entwickeln.
Das heißt aber, der Zeitpunkt, wo man über das Konzept spricht, ist idealerweise sehr, sehr bald am Anfang, wenn es um die Sanierung geht, damit man die Dinge halt dann auch noch entsprechend einplanen kann.
Das ist elementär, genau.
Sehr gut. Ja, Daniel, dann darf ich Danke sagen für den Einblick. Wir haben gelernt, ein intelligentes Energiemanagementsystem spart nicht nur am Standort im Glutnest viel Geld, sondern kann auch den Bewohnern im Wohnbau Betriebskosten sparen und den Wohngenossenschaften auch viel Nerven sparen, wenn es jetzt um die Liftwartungen und Ähnliches geht, beziehungsweise einfach ein viel besseres Bild abbilden über die Wohnblöcke. Danke für die Informationen und die Geschichten und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung. Führt euch.
Das war der Funkenflug. Wenn ihr mehr wissen wollt oder selbst eine Idee habt, die zünden soll, alle Informationen und Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf www.klurtnis.at. Danke fürs Zuhören.